Zum Himmelfahrtstag lese ich aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 12. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Das Christusprogramm, so lautet das Thema der Predigt von Andreas Schäfer heute Morgen, und ich lese dazu aus 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Vater im Himmel, hab Dank für diesen Morgen, an dem wir zusammenkommen dürfen, zur Gemeinschaft untereinander und mit dir. Herr Jesus Christus, danke, dass wir das glauben dürfen, dass du für unsere Schuld und Sünde gestorben bist und uns erlöst wissen dürfen durch dein Blut, das du am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hast. Danke, dass du auferstanden bist und lebst und dass du aufgefahren bist in den Himmel, so wie wir es gelesen haben. Danke, dass sich das auswirkt an jedem einzelnen Tag unseres Lebens. Und so wissen wir, dass du unser Hirte bist, unser Hohepriester. Du kennst uns, du liebst uns und so bitten wir dich, rede du zu uns. Tröste uns, stärke uns, ermahne uns, ermutige uns. Verändere uns da, wo du uns verändert haben möchtest. Darauf vertrauen wir und danken dir für deine große Liebe und Gnade, die du jeden Morgen für uns bereithältst. Wir bitten dich für unsere Kinder und Jugendlichen, die sich in den verschiedenen Gruppen treffen. Danken dir, dass du uns so viele anvertraut hast. Bitten dich für die Mitarbeiter, die ihnen dich und dein Wort nahebringen. Lass an unseren Kindern früh Glauben wirken. Glauben entstehen, Glauben wachsen, dass sie schon früh geprägt werden durch dich in ihrem Denken und auch in ihrem Tun. Und wir befehlen dir unsere verfolgten Glaubensgeschwister weltweit an. Stärke und tröste du sie, steh ihnen bei, wehre ihren Bedrängern. Hilf auch all denen, die ihnen helfen. Wir denken auch besonders an den Jugendtag von Obendorf in Karlsruhe heute. Lass auch diese Veranstaltung vielen zum Segen werden. Und so bitten wir dich für uns heute Morgen, dass du uns segnest an diesem Gottesdienst bitten dich für Andreas Schäfer, dass du ihm Vollmacht, Weisheit und Kraft von dir schenkst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Und so danken wir dir für deine Gegenwart. Amen.
Paulus, du warst früher so gut, richtig gut. Aber jetzt müssen wir schon sagen, spätestens mit den Pastoralbriefen, bist du doch deutlich im Sinkflug. So zusammengefasst das allgemeine Urteil in der theologischen Welt. Was gab das? Top-Sätze des Apostels. Der Römerbrief steht vor uns und wir haben diese weiten Welten in unserem Kopf. Wir sehen den Epheserbrief, wir sehen den ersten Korintherbrief, das Auferstehungskapitel, die Kreuzestheologie. Das war schon gut, Paulus. Aber jetzt hast dich verzettelt. Bist im Sinkflug abgerutscht. Bist im alltäglichen Kleinkram versandet. Pastoralbriefe. Briefe an leitende Mitarbeiter in Gemeinden. 1. Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief, Titusbrief. Und da beschäftigst du dich mit Dingen, oh meine Güte. Irgendwelche irrlehren, kleingeistige Leutchen, wie man richtig betet, Männer und Frauen im Gottesdienst, Einsetzung von Bischöfen und Diakonen und nach dem Text geht's ja gerade weiter, vorbildlich Leben, Witwenregel, vorstehender Gemeinde, Sklavenordnung, Vorsicht mit Reicht. Ach, Paulus, schade. Die Pastoralbriefe sind ganz schlecht im Image. Die große Freiheit und Dynamik des Glaubens kanalisiert ins Kirchenrecht. Überschrift, apostolische Abweisung, Anweisung, apostolische Anweisung für den kirchlichen Dienst. Das klingt ja schon spannend. Kleine Welten. Schade, Paulus, schade. Und jetzt, überraschend für uns, oder? Überraschend für uns, genau das, was da steht. Denn spätestens da in diesen drei Versen wird klar, warum Paulus überhaupt nicht den Eindruck hat, dass er irgendwo abgesunken ist. Paulus gar nicht das Gefühl hat, dass irgendwas schiefgelaufen ist bei ihm. Paulus sieht alles, was er tut, bis in die Witwenordnung und bis in die Regeln für Männer und Frauen der Gemeinde. All das, was er da macht in Pastoralbriefen. Das ist ja nicht nur für Timotheus und Titus, sondern für die Gemeinde mithört. Er sieht das unmittelbar im Zusammenhang mit der Himmelfahrt von Jesus Christus. Denn da sind sich jetzt wiederum alle einig. Das, was wir heute hier vor uns haben, das ist die theologische Mitte des 1. Timotheusbriefs. Das ist der Höhepunkt. Das ist das Herz. Darum dreht sich alles. Hier ist die Mitte. Und jetzt wundert es mich immer, dass man nicht von der Mitte aus denkt. Denn das hat nun natürlich der Paulus doch bewusst in die Mitte gesetzt. Er hat dieses Stück in die Mitte gesetzt, damit die Mitte auch im Brief die Mitte hat. Und alle, die denken, wie man damals Briefe geschrieben hat, wissen, wo ist die Mitte? Ah, da ist die Mitte. 1. Timotheus 3, 14 bis 16 ist die Mitte. Und die Mitte bei Paulus ist natürlich hier dieser für uns so herausragende, ganz besondere Christus-Hymnus, dieses Christus-Programm im 16. Vers. Aber genau mit diesem eigenartigen, 1. Timotheus-Brief, also genau mit diesem, was soll das, Paulus? Und dann dieser Mitte haben wir im Grunde genommen schon unser Thema gefunden. Denn für Paulus liegt alles daran, dass die Mitte tatsächlich die Mitte bleibt. Und nur wenn die Mitte bleibt, geschieht etwas Gutes bis in die äußerste und letzte Zelle des Organismus. Paulus sieht, dass sein ganzes Leben vom Pulsschlag, vom Herz her bestimmt ist, bis in alle Gliedmaßen hinein, spürt er, hat er in sich diesen Puls. Diesen Puls, der von 1. Timotheus 3, Vers 16, sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen, sein ganzes Leben durchzieht. Er kann also in die letzten praktischen Regeln und Ordnung hineingehen und das begründet sehen in dem, was in ihm im Heil geschehen ist und letztendlich verortet im Christus, dem auf dem Thron sitzenden Gott. Das ist genau das, was bei uns so oft nicht funktioniert. Das ist das, was bei uns so schwierig ist, weil wir so im theoretischen Wissen um die Mitte, wir wissen das ja um die Mitte, doch so schnell uns so rauslösen lassen aus der Mitte. Und dann werden wir so schnell zweigeteilt. Gar nicht als Vorwurf, nur als Beschreibung. Einfach mal als Beschreibung aufnehmen. Vielleicht trifft es an einer anderen Stelle ja auf die eine oder andere geistliche Biografie in diesem Raum zu. Dass wir merken, ja natürlich, das ist Christ auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt ja irgendwie klarkommen. Und dann sind wir da so unterwegs und rühren da so in den unterschiedlichsten Welten hier im Gemeindekontext. 1. Timotheusbrief, das ist ja ein Riesenfeld für Christen, ganz klar. Man kann aber sagen, auch grundsätzlich über den Gemeindekontext hinaus, unsere ganze Nachfolge wird dann so oft so kleinteilig verzettelt und so Miniatur und sie hat gar keine Verbindung mehr mit der Mitte. Und dann wird's extrem schwierig, haben Sie das schon mal erlebt? Ich habe versucht, ein Bild zu finden. Wenn Sie so sich einen großen Fluss vorstellen, einen großen Fluss, einen großen Strom vorstellen, und an diesem großen Strom gibt es manches Mal durch die Seite irgendwie, durch das Ufer, gibt es da so Irritation, und um diese Irritation herum bilden sich so kleine lokale Strudel. Also der große Strom geht weiter, natürlich, der geht weiter, aber dann gibt es so kleine lokale Strudel. Und wenn man diese kleinen lokalen Strudel reinrutscht, dann kann man da ganz schön lange sich festmachen. Während eigentlich das geistliche Hauptleben, der Pulsschlag aus dem Herz Gottes, der geht weiter. Aber wir sind inzwischen raus aus diesem eigentlichen Herzen und sind in diesen kleinen Strudeln angekommen. Kennen Sie Ihre kleinen Strudel? Kennen Sie diese kleinen Strudel, die wir gar nicht aktiv suchen? Huch, wo ist ein Strudel, da möchte ich hin. Sondern man ist dann plötzlich drin und kommt da so in den Strudel rein und geht gar nicht mehr mit in diesem eigentlichen Strom, der vom Pulsschlag Gottes herkommt und der bis in die letzten Zellen des Gemeindeorganismus und der Nachfolge Jesu hinein pulsieren soll, sondern kommt man in diese kleinen Strudel unserer kleinen Königreiche und Machtallüren. Wer hat mich schief angeguckt? Wer hat mich im Hauskreis nicht so behandelt, wie ich behandelt werden sollte, müsste? Wo ist was nicht so gelaufen in der Dienstgruppe und bei dem und bei jenem? Und dann kommen wir in die kleinen Strudel unserer Nachfolge rein und plötzlich sind wir unglaublich beschäftigt mit uns selber, wie es uns gerade so geht, und drehen uns um uns selber und wir strudeln und strudeln, wie fühle ich mich, wie bin ich, und der Strom des Pulsschlages Gottes, der ist schon weiter, wir sind immer noch in diesem blöden kleinen Strudel, dem Strudel unserer Sünden, dem Strudel unserer Sorgengeister. Boah, das ist genau das. Genau das, was Paulus uns hier im Timotheusbrief, ich sag's mal ein bisschen provozierend, frech sagen hat: Ja, das ist euer Problem, aber nicht meins. Bei mir ist die Mitte nicht Mitte. Bei mir ist die Mitte die Mitte. Was ist die Mitte? Das ist die Mitte. 1. Timotheus 3, 14 bis 16. Das ist die Mitte. Und alles ist natürlich jetzt wesentlich und wichtig insofern ausgerichtet, dass die Mitte bleibt, die Mitte wird. Und von der Mitte her alles auch entsprechend dann durchpulsiert wird. Von daher ist so eigenartig, das ist mit diesem 1. Timotheusbrief, so gut ist das. Dass Paulus sagt, ich bin überhaupt nicht abgesogen, keine Sorge. Ich bin mittendrin, dass der Pulsschlag des Herzens Gottes in die letzte Gemeindezelle, in die letzte Zelle des Organismus, des Lebens mit Gott tatsächlich hineingehört. Also müssen wir uns tatsächlich von ihm ja wieder fragen, wie denkst du, Paulus? Du denkst so anders. Du denkst so anders. Er sagt, für mich ist das sehr elementar, sehr einfach. Ich bin der klar sich so verhalten möchte, wie es jetzt auch der Weisung unseres Gottes entspricht. Wie heißt er ja so, wenn ich erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Also Ethik, klare Nachfolge, all das ist hier gemeint. Weil ich eben eine ganz bestimmte Berufung habe. Ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu Christus, ich gehöre zur Gemeinde. Und das alles gründet in einem gigantischen Christusprogramm, das die Mitte darstellt. Paulus, wir erkennen für uns selber, die wir so strudelgefährdet sind, wir erkennen für uns selber, wir brauchen zuallererst wieder eine Erinnerung an die Mitte. Wir brauchen eine Erinnerung an die Mitte. Wir wollen das nicht in Ärgerlichkeit tun, sondern wir wollen das einfach wissen, dass der geistliche Mensch immer und immer wieder der Erinnerung bedarf. Hilft nichts, ist so. Sie können sich regelmäßig darüber aufregen, macht's auch nicht besser, als es zur Kenntnis zu nehmen. Der geistliche Mensch braucht die Erinnerung. Wann liegt das, können Sie höchstens fragen. Und dann müssen Sie einfach mit mir wissen, dass wir nicht im luftleeren Raum unterwegs sind. Wir sind immer wieder in den unterschiedlichsten Kräften. Wir bleiben nie in dem Sinn ohne eine Kraft, die auf uns einwirkt. Und das hat ganz bestimmte Auswirkungen auf uns. Wir sind nicht auf neutralem Terrain. Und da, wenn Sie einmal das klar gekriegt haben, das ist die Mitte, und dann meinen, und das halte ich jetzt für die nächsten 50 Jahre, dann wissen Sie ganz genau, dass das funktioniert so nicht. Der Alltag, das Leben, die Kräfte, die dran sind, die werden immer wieder an Ihnen wirken. Deswegen brauchen Sie und ich immer wieder eine Auffrischung, eine Erinnerung, eine Erneuerung, ein Wissen. Ah, das ist ja die Mitte. Eins unserer Mitarbeiterhäuser ist in dieser Woche eingerüstet worden. Das macht keinen Spaß. Man fühlt sich so ein bisschen eingesperrt und denkt, was soll das Ganze? Aber dahinter sind es ganz einfach. Nach so ein paar Jahrzehnten ist der Lack ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sieht es einfach nicht mehr gut aus. Man kann das sagen, wir haben das doch damals richtig gut renoviert. Ja, wir haben das richtig gut renoviert. Aber es sind ja jetzt 2 Jahrzehnte, 3 Jahrzehnte drüber gegangen. Mit all den Tag und Nacht, Sommer, Winter, Wetter aller Art. Das hat seine Spuren hinterlassen. Und so ist es im geistlichen Leben auch. Ihr geistliches Leben untersteht ganz bestimmten Kräften, die an ihn wirken, das brauchen. Deswegen brauchen Sie mit mir immer wieder, siehe hier, die Erinnerung. Die Erinnerung besagt ganz einfach hier, dass Paulus zum Ausdruck bringt, wir leben von einem Geheimnis. Wir leben von einem Geheimnis. Es heißt hier, es gibt ein Geheimnis des Glaubens. Und das Geheimnis des Glaubens, von dem er hier spricht, ist etwas Faszinierendes, nämlich dass durch das Kommen von Jesus Christus was Außergewöhnliches geschehen ist, was vor dem Kommen von Jesus Christus einfach in der Weise nicht da war. Und wenn Paulus Geheimnis sagte, dann meinte er eben nicht in dem Sinn, es ist was man nicht weiter sagen darf. Also halt es schön für dich, es ist eine innere Kenntnis und darf nicht weitergesagt werden. So wenn Paulus, er gebraucht das ja sehr oft, das Wort Geheimnis benutzt, dann bringt er damit zum Ausdruck, das muss, kann, soll, darf gesagt werden, aber du kämst nicht drauf von deiner Seite aus. Also ein Geheimnis ist ein Inhalt, wo du denkst, wow, alle Achtung, wäre ich nicht drauf gekommen. Und Paulus sagt, ja, das ist auch ein Geheimnis. Aber jetzt weißt du es, jetzt ist es in dem Sinn nicht mehr geheim, jetzt ist es offenbar. Also was ist das Geheimnis des Glaubens? Das Geheimnis des Glaubens, wie es hier zum Ausdruck bringt, ist, dass Christus tatsächlich in diese Welt gekommen ist, dass er sein Leben für sein Volk und für die gesamte Welt gelassen hat, dass er den Tod am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Alles soweit klar, eindeutig, wunderbar, gehört schon zum Geheimnis dazu. Und dass er jetzt aber einen ganz bestimmten Organismus bildet. Paulus nimmt hier das Fachwort für Gemeinde, Ekklesia. Er nimmt seine Gemeinde, und diese Gemeinde besteht aus Menschen, aus den Juden, die zum Glauben gekommen sind, und aus den Völkernationen, die zum Glauben gekommen sind. Die gehören fortan zu seiner Gemeinde. Und bei Gemeinde denkt er in den Bildern, wir kennen sie, einmal im Bild vom Leib, von seinem Körper. Hier denkt er im Bild vom Haus, vom Tempel. Dass man sich so verhalten soll im Hause Gottes. Das heißt, wir gehören jetzt zu seinem Haus, wie Paulus im Epheserbrief das sagt. Und nun gehören wir zu seinem Haus. Und wenn man zu seinem Haus gehört, dann hat man auch ganz bestimmte Vorgaben, wie man sich logischerweise in dem Haus aufhalten soll. Selbstverständlich. Jedes Haus hat seine Ordnungen und seine Regeln. Und der Hausbesitzer bestimmt, wie man im Haus sich verhält. Das Geheimnis der Gemeinde ist, ich gehöre zu diesem Haus. Das ist ein ganz besonderes Haus. Das Haus einer Gemeinde, das Haus einer Ekklesia, das gibt es nur einmal. Und zuallererst ist natürlich das Allerwichtigste, das Haus gehört Gott. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, an die man sich immer wieder erinnern muss. Alles, was mit Gemeinde Jesu in der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu tun hat, ist nicht meine Privatvergnügen. Kann ich auch nicht sagen, ach, so hätte ich es gern und so würde ich es heute machen, so passt es mir. Nein, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, was entspricht dem, dem das Haus gehört? Der Hausherr bestimmt, was in diesem Haus läuft. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Erinnerung, immer wieder sie bewusst zu machen, überall, wenn sie in Gemeinde sind, im Großen, im Kleinen, im Hauskreis, in einer größeren Versammlung. Es ist nie ihre Privatsache. Es ist nie ihre Privatsache. Das ist ein der ganz großen Irrtümer ganz vieler. Es ist nie ihre Privatsache. Da denken sie, das kann doch nicht wahr sein. Die Welt dreht sich doch um mich. Ich bin doch die Mitte. Und wenn meine Gemeindewelt sich nicht um mich dreht, dann ist was schiefgelaufen. Dann muss ich die Gemeinde wechseln. Und dann sagt Gott, da kannst du wechseln, so viel du willst. Du wirst immer das gleiche Problem haben. Es geht nicht um dich. Das geht doch nicht. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft und da ist die allererste Regel, ich bin die Sonne. Und dann merken wir, dass das jetzt in der Gemeinde nicht gilt und dann reagieren wir beleidigt bis verärgert und versuchen so lange das rumzudrehen, bis endlich die Gemeinde sich richtig rumdreht, nämlich um mich. Und dann muss der Hauskreis laufen, so wie ich das will. Und die Dienstgruppen laufen, so wie ich das will. Und die Lieder müssen gesungen werden, wie ich will. Und es muss so laufen, wie ich es will. Und die müssen mich alles so gut finden, wie ich mich auch gut finde, merken Sie? Und dann merken wir, wir kommen gar nicht hinterher. Und dann ist unser Strudel. Und Paul sagt, hallo, wo ist der Strom? Ich erinnere dich nochmal dran, das ist das Haus Gottes, nicht dein privates. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ganz viele alltägliche Probleme der vorfindlichen Gemeinde Jesu haben mit diesem schlichten Satz zu tun. Es ist das Haus Gottes, Punkt, und nicht dein Privatstall. Und dazu gehört natürlich auch die wichtige nächste Erkenntnis, dass es ja faszinierend ist, dass sie dabei sind. Ist ja komplett irre. Man könnte ja von einem Fehler sprechen. Ach, was ist passiert? Es ist passiert, der lebendige Gott hat in Epheser 1 seiner Berufung tatsächlich in seiner unendlichen Freundlichkeit und Gnade sie und mich, dich und mich mit hineingerufen in diese einzigartige Gemeinschaft mit ihm und seiner Personalität. Man richtig fassen kann man das nicht. Also von mir kann ich schon fassen, aber von ihm. Also verstehen Sie, das ist genau wieder der Gedankengang. Wie kam das denn dazu? Wie kam das dazu? Das zu begreifen, das ist ja ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass ich zur Gemeinde gehören darf. Und wieder merken Sie, wie eine unglaublich gesunde Korrektur des Strudelverhaltens stattfindet. Weil ich plötzlich gar nicht mehr denke, was kann meine Gemeinde über die Maßen glücklich und dankbar sein, dass sie so ein Exemplar wie mich in den chaotischen Reihen ihrer Gemeindeliste hat. Sondern es ist gerade andersrum, raus aus dem Strudel. Ich erinnere euch, sagt Paulus, das ist ein Geheimnis der Wahl des lebendigen Gottes vor Grundlegung der Welt, dass er auch so ein Unikum wie dich und mich tatsächlich freundlicherweise aus purer Gnade in seine Gemeinde mit hineingenommen hat. Herausgerufen aus der alten Welt, hineingerufen in die Gemeinschaft mit ihm und wieder aufgerufen zum Dienst für ihn. Traumhaft. Und er erklärt uns, dass die Ekklesia, dass die Gemeinde ein Pfeiler ist und ein Fundament ist. Und das meint jetzt nicht Kirchengebäude, sondern es meint, dass er zum Ausdruck bringt, diese Gemeinde, seine Ekklesia ist unüberwindlich. Das ist etwas ganz, ganz Wesentliches für diesen Tag. Auch heute wurden im Gebet schon daran erinnert, wo wenige Kilometer von hier in Karlsruhe ganz besonders der Geschwister gedacht wird, die unter Druck und Verfolgung und Leiden unterwegs sind und ihre Spur ziehen. Und glauben Sie mir, die kommen sich nicht wie Pfeiler und Fundament vor, sondern die kommen sich wie Spreu im Wind vor, je nachdem, wo sie sind. Und jetzt kommt hier diese wunderbare Erinnerung für alle, die im Strudel sind, in welchem Strudel auch immer, dass das stimmt, was Jesus zu Petrus gesagt hat im Matthäus-Evangelium. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Das ist nicht ein Pfeiler, das ist ein Fundament. Das hat nichts Innerweltliches, das hat was Göttliches. Und allein jetzt schon dadurch merken wir, diese Erinnerung, die tut uns richtig gut. Die tut uns gut, da werden Dinge wieder klar und es passiert ein Phänomen, dem wir erst einmal normalen Widerstand leisten. Das spüren Sie jetzt auch, denn den Widerstand, den Sie leisten, ist, dass Sie merken, Sie kommen aus der Drehung um sich heraus. Sie kommen aus der Drehung um sich heraus und das finden wir normalerweise ja nicht gut. Wir haben uns ja alles so eingerichtet, dass sich endlich alles um uns dreht. Und jetzt werden wir durch die Erinnerung, wird diese Drehung um uns immer weiter abgebremst, bis die Gefahr besteht, dass wir aus ihrem Strudel rausrutschen. Und wo landen? Haben wir da im großen Strom. Aber dann ist natürlich Schluss mit ihrem Sonnenstatus. Das ist natürlich klar. Aber genau deswegen macht er diese Erinnerung. Deswegen macht er diese Erinnerung, sagt der geistliche Mensch, braucht regelmäßig diese Erinnerung. Vorsicht vor den kleinen Strudeln, welcher Art auch immer. Sie, du, ich, wir gehören Kraft seiner Gnade hinein in diesen einzigartigen Organismus seiner Ekklesia, seiner Gemeinde, gehören zu seinem Haus, gehören auf seine Seite, sind mit ihm und für ihn unterwegs in diesem Ewigkeitsraum seiner Gemeinde, der unüberwindbar ist. Und deswegen kommt jetzt Paulus, für viele überraschend, für uns jetzt konsequent, zum Herzstück. Und das Herzstück ist für ihn dieser Hymnus. Dieser Hymnus. Das Herzstück ist für ihn dieser Hymnus. Komm, wir lesen ihn nochmal. Was ist in diesem Hymnus drin? Es sind 6 Zeilen. Ich glaube, Sie haben sogar abgedruckt den Zeilen. Ne? Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Angesichts der kleinen Strudel mache ich Sie für heute Morgen gleich vorneweg auf das Wichtigste aufmerksam in diesem Vers. Es geht nirgendwo um Sie. Das ist ja erfrischend. Sie können ganz entspannt zurück sich lehnen, weil Sie sind überhaupt nicht das Thema. Und allein der Gedankengang ist natürlich für uns total fremd. Ich muss doch eine Rolle spielen. Wer spielt die Rolle? Wer ist in Epheser 3, 1. Timotheus 3,16, der allein Wichtige? Wer ist der, um den es sich in allen 6 Zeilen ganz eindeutig dreht? Jesus. Es dreht sich ganz eindeutig in jeder einzelnen Zeile um Jesus. Er, fertig. Und allein das, glauben Sie mir, ist ein geistliches Therapeutikum bester Qualität. Weil wir herausgedreht werden aus den unterschiedlichsten Strudeln, in die wir uns zu verfangen drohen oder vielleicht drin hängen. Und diese Befreiung an diesem Himmelfahrtstag kriegen, Andreas. Es geht also wirklich nicht nur selten oder weniger oder prozentual, es geht überhaupt nicht um dich. Es geht im absoluten Herzschlag, in der Mitte, im Zentrum um Jesus, ganz allein um Jesus. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ganz wichtige Erkenntnis. Und natürlich sucht man, wir sind ja aus unserem Kulturraum her geprägt und wir können gar nicht anders, also die meisten von uns können gar nicht anders, als Struktur zu suchen. Wo ist die Ordnung, wo ist die Struktur? Wir sind Deutsch. Und deswegen entdecken wir natürlich schnell hier, da ist ja eine ganz wunderbare Struktur erkennbar. Damit sind wir beruhigt. Haben Sie die Struktur entdeckt? Es ist eine Pendelstruktur. Eine Pendelstruktur. Wir pendeln immer von unten nach oben oder von Erde zu Himmel, wie Sie auch das wollen. Wir pendeln immer. Wir haben auf der Erde anzufangen. Er ist offenbart im Fleisch. Und dann gerechtfertigt im Geist. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir fangen auf der anderen Seite wieder an. Er ist erschienen den Engeln. Und jetzt geht es wieder runter, gepredigt den Heiden. jetzt sind wir unten, also hier unten wir los, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Haben Sie es? Also bam, 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 bam. Sechsmal geht es hin. Drei Pendelbewegungen. Himmel, Erde, Himmel, Himmel, Erde, Erde, Himmel. Und wer agiert? Alle Formulierungen, alle sechs Formulierungen sind passiv. Wir brauchen also ein handelndes Subjekt. Es dreht sich um Jesus, ganz klar. Aber wir brauchen ein handelndes Subjekt. Und jetzt merken wir, das handelnde Subjekt ist der allmächtige Gott selber. Gott, der allmächtige Gott, der Vater hat das alles für Jesus, den Sohn, gemacht. Er ist offenbart, wurde offenbart im Fleisch. Also über passiv, ja. Er wurde offenbart. Er ist gerechtfertigt im Geist. Er ist erschienen den Engeln. Er ist gepredigt den Heiden. Er ist geglaubt, wird erst aufgenommen in die Herrlichkeit. Wenn wir das drauf haben, dann entdecken wir natürlich, das ist ja ein heilsgeschichtliches Programm. Genau. Alles, was mit Christus im Kern zu tun hat, ist hier komprimiert in ein einziges Wort, offenbart im Fleisch. Ach so, wie im Johannesevangelium Kapitel 1, wo es heißt, das Wort ward Fleisch, bam, zack, alles erledigt. Da ist alles drin, da ist nicht nur Weihnachten drin, da ist das ganze Programm drin, das wurde seit Jesus Fleisch wurde, Mensch wurde. Also alles von der Jungfrauenzeugung, Geburt bis hin zum Auferstehungstag, offenbart im Fleisch, in seiner Existenzweise, die hier drin ist. Und was passiert jetzt damit? Das, was da passiert ist, das hat gigantische Auswirkungen. Und was auf der Erde jetzt noch von ihm gesagt wird, sind im Grunde genommen zwei hochinteressante Sätze. Nämlich, er wird gepredigt und er wird geglaubt. Er wird gepredigt und er wird geglaubt. Damit sind wir streng genommen, bitte, nicht falsch, streng genommen mit dem Erdenteil fertig. Und es geschieht in diesem Lied, es gibt ja Unterschiede, aber in diesem Lied geschieht etwas ganz Besonderes, nämlich dass ein erstaunlicher Schwerpunkt wo gesetzt wird. Und deswegen ist es ein Himmelfahrtstext. Auf der anderen Seite. Auf der anderen, wie würde man sagen, hier. Hier ist die wichtige Seite, denn hier bin ja schließlich ich. Und jetzt merken wir, nein, das ist auch drin. Ja, natürlich, er ist ja erschienen im Fleisch und er wird gepredigt und glaubt. Aber, was aber? Drei unglaubliche Himmelfahrtsaussagen. Drei unglaubliche Himmelfahrtsaussagen. Himmelfahrtsaussage 1, er ist, ungewöhnlich für unsere Sprache, gerechtfertigt im Geist. Himmelfahrtsaussage 2, er ist erschienen den Engeln. Himmelfahrtsaussage 3, er ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Komm, wir schauen uns diese Himmelfahrtsaussagen einmal zumindest ganz kurz an. Himmelfahrtsaussage 1, er ist gerechtfertigt im Geist. Das ist für unseren Sprachraum eigenartig formuliert. Das, was hier dahinter steckt, ist genau der Vorgang, den Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel beschreibt, was passiert ist, als endlich Ostersonntag wurde. Er sagt das so in Römer 1, Vers 4, nach dem Geist, der heiligt, da ist er, nach dem Geist, der heiligt, ist er eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also der Gedankengang ist der, Jesus hat so viel an Demütigung, an Missverständnis, an Erniedrigung ausgehalten. Und das Ganze wurde erst dann gerechtfertigt, wurde erst dann richtig gestellt, wurde dann erst vom Recht her als klar bestimmt, wurde dann erst in der Weise beglaubigt, gebilligt. Wann? Am Auferstehungstag. Der Auferstehungstag, der Osterauferstehungstag, ist die Unterschrift Gottes, ist das in Kraft setzen, ist das richtig benennen im Geist für Jesus Christus. Jetzt hat alles seine Unterschrift. Wäre er nicht auferstanden, würde diese göttliche, dem Geist geschenkte Bestätigung und Rechtfertigung fehlen. Also mit dem Auferstehungstag war klar, alles, was Jesus getan hat, seine Erniedrigung, sein Weg auf Erden, sein Weg ans Kreuz, sein Sterben, alles, bis hineingehen in die Machtbereich des Todes. All das bekommt die Unterschrift, das Signum Gottes. So ist es gut. Das, was mein Sohn getan hat, bestätige ich ihm, indem ich ihn aus den Toten heraushole. Erste Erkenntnis, wir haben den Auferstandenen, mit dem ist alles bestätigt, was geschehen ist auf dieser Seite Erde. Und dann heißt es, er ist erschienen den Engeln. Erschienen den Engeln, das ist dieser Vorgang, von dem unter anderem der Hebräerbrief spricht. Manche von Ihnen haben ja zurzeit einen Hebräerbrief in ihrer Bibel lesen. Und da heißt es auch im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 14, er, Jesus, der Sohn Gottes, er hat die Himmel durchschritten. Er hat die Himmel durchschritten, oder wir haben es nochmal in einer ähnlichen Weise dann im Epheserbrief in Kapitel 1, da heißt es so, er hat in Christus gewirkt, er hat ihn von den Toten auferweckt, er hat ihn eingesetzt zu einer Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Er, der Sohn Gottes, kommt zurück in seinen Machtbereich, aber nicht so, wie er ging. Er kommt anders zurück. Er kommt als der Gekreuzigte und durch Auferstehung rechtmäßig Eingesetzte von Gott dem Vater, Herrscher, zurück. Und das Personal erwartet ihn. Wir können es kaum vorstellen. Alle unsere innerweltlichen Vorstellungen enden immer an unseren billigen Klischees von Monarchie, mit denen wir uns irgendwie ein bisschen versuchen, das zu visualisieren. Was das ist, wenn der Sohn Gottes die Himmel durchschreitet, angesichts der Hunderten von Millionen von Personal unterschiedlicher Kategorie, was ihn staunend empfängt, ihm die Ehre gibt, vor ihm natürlich auf die Knie geht und ihn durch die Welten der Himmel hindurchgeleitet. Es ist kein Museumsbesuch, wenn Jesus die Himmel durchschreitet. Es ist der Weg zum Thron, wenn Jesus die Himmel durchschreitet. Der allmächtige Gott in Jesus Christus geht auf den Thron zu, auf seinen Vater zu, mit den Nägelmalen, aber als der beglaubigte Auferstandene geht er durch die Himmel hindurch. Was für ein unglaubliches Bild, das uns da Gott zeigt. Davon steht ja in Apostelgeschichte 1 jetzt wenig. Ja, sagen Sie, Sie haben auf der Apostelgeschichte-Seite nur die irdische Seite. Das heißt, mit der Wolke hört's auf. All das, was wir jetzt hier haben, das sagt uns der lebendige Gott aus Prophetie heraus, aus der anderen Perspektive heraus. Er offenbart es uns. Das können Sie und ich nicht wissen. Dafür gibt es keine irdischen Zeugen auf dieser Seite, die mit auf dem Ölberg standen und ein bisschen geguckt haben. Da hört es mit der Wolke auf, aber wir gucken hinter die Wolke und wissen, wenn er, der Auferstandene, hinter der Wolke für unsere Augen verschwindet, passiert genau das. Er durchschreitet die Himmel. Und drittes Bild. Er wird aufgenommen in die Herrlichkeit. Doxa, der Begriff für die umfassende Herrlichkeit Gottes. Aufnahme heißt Intronisation, Herrschaftsbeginn. Bitte, ich weiß, ob es mir gelingt, das deutlich zu machen, dass jetzt bei dieser Art von Himmelfahrtsbeschreibung, und ich hoffe, dass Sie es ein bisschen spüren, bei dieser Art von Himmelfahrtsbeschreibung Aspekte vom Himmelfahrtsgeschehen nicht benannt werden, die auch biblisch sind und die auch wichtig sind, aber die mit Absicht hier nicht benannt werden. Vielleicht muss ich Sie darauf hinweisen, damit Sie den Unterschied verstehen. Hier wird jetzt nicht gesagt, und weil jetzt Jesus auf dem Thron sitzt, kann er für seine Gemeinde fürbittend eintreten. Eine ganz wichtige Lehre, Hebräerbrief. Wir kommen zum Thron der Gnade. Er ist der hohe Priester. Wir haben immer ihn neben uns. Eine ganz wichtige Lehre, glauben Sie. Ja, ganz einfach, wird hier gar nicht genannt. Hier wird auch nicht genannt, dass er gesagt wird, und weil er jetzt auf dem Thron sitzt, erinnern wir euch daran, dass er natürlich die Herrschaft hat, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Eine ganz wichtige Erkenntnis vom Himmelfahrtstag, ein ganz wesentliches Thema. Alle, die heute meinen, sie hätten das Sagen auf dieser Erde, irren. Es ist der eine, der auf dem Thron sitzt, der das Sagen hat. Und jeder von denen regiert nur so lange, wie der, der wirklich auf dem Thron sitzt und das Sagen hat, es ihnen zulässt. Das ist ganz wichtig, wird ja gar nicht erwähnt. Die wichtige Himmelfahrtsaussage, natürlich, er hat jetzt auch sein Volk Israel im Blick, die wird ja gar nicht erwähnt. Denken Sie an Apostel 1, wirst du dein Reich wieder aufrichten, spielt hier gar keine Rolle. Und selbst die Himmelfahrtsaussage, die für uns so wesentlich ist, natürlich wesentlich ist, dass wir jetzt schon natürlich mit ihm, Epheserbrief Kapitel 2, erhöht sind, weil wir zu seiner Personalität gehören und mit ihm herrschen werden, dass unsere Zukunft ist, wird dir gar nicht erwähnt. Warum wird das alles gar nicht erwähnt? Damit klar wird, es geht jetzt mal wirklich nur um ihn. Das heißt, ich werde... Und das ist so heiter, ich hoffe, Sie spüren es. Ich werde gar nicht mit einer Zweckbestimmung verlinkt. So das Motto, und jetzt hat das auch eine Bedeutung für dich. Und das ist ganz wichtig für dich. Bitte glauben Sie mir, das stimmt auch. Aber genießen Sie mit mir einmal diese Reinform, die hier in diesem Himmelfahrtstext drin ist. Und die Reinform, die in diesem Himmelfahrtstext drin ist, ist raus aus meinem strudelnden Sonnenstatus. Rein in die Mitte aller Mitten, rein den Strom, rein in diese eine Person, um die sich alles dreht und auf die auch mein kleines Leben absolut zugewandt ist. Und ich bleibe dabei und Sie mit mir. Das tut uns jetzt schon im Nachdenken richtig gut. Sie können doch gar nicht verhindern, dass das Ihr Verhalten sortiert. Natürlich saß ich an meinem Schreibtisch und habe mich geschämt. Was soll ich denn machen, wie ich mich aufgeführt habe die letzten Tage? In meinen kleinen Privatstrudeln. Ist doch gut. Ist doch gut, wenn ich dann mich allein schon merke, Andreas, das war. Also angesichts von 1. Timotheus 3,16. Heilvoll, wunderbar heilvoll. Und zu merken, tief zu merken, ja, mein Sein hat seine letzte Zweckbestimmung nicht in mir. Mein Sein, Ihr Sein, unser Sein hat die Zweckbestimmung in ihm, auf ihn zu. Oh mein Gott, ich muss diesen Schwerpunkt des Christusprogramms, ich muss den in meinen Kopf und Herz wieder reinkriegen. Und Sie spüren, das spüren natürlich mit mir, genau das, was Sie im ersten Teil gesagt haben, ich kriege das nicht für immer hin. Also ich kann jetzt nicht diese typische Beschlussfassung machen, also ab jetzt gilt für mich 1. Timotheus 3,16 und nie wieder was anderes. Ich weiß, diese Kräfte, diese Strudelkräfte, von denen ich sprach, die kommen immer wieder, ja natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse mich erinnern. Ich lasse mich erinnern. Ich stelle mich in den Raum des Christusprogramms von 1. Timotheus 3,16 hinein. Und von 1. Timotheus 3,16 hat jetzt tatsächlich diese Mitte natürlich bewegende Kraft für mein Leben. Was sind die bewegenden Kräfte von 1. Timotheus 3,16? Eine bewegende Kraft besteht natürlich in dem, was wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, dass ich frei werde von mir selber. Frei werde von meinen kleinen Strudeln. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Wenn mein kleines Planetensystem implodiert und tatsächlich eher die Sonne wieder die Sonne ist, was ist das befreiend? Und dann klar wird, warum hier Paulus genau diesen Hymnus und dieses Lied einführt. Und nicht in irgendeiner Art und Weise andere wichtige, wesentliche Themen, wirklich wichtige, wesentliche Themen bestimmt, sondern zum Ausdruck bringt, mir zum Ausdruck bringt, Andreas, es geht um Jesus. Punkt. Und wenn das der Fall ist, dann hat natürlich 1. Timotheus 3,16 eine wichtige Bedeutung und Kraft. Wenn ich die Mitte wieder für mich als Mitte wahrnehme und erkenne, dann erkenne ich umso klarer, was nicht die Mitte ist. Was nicht die Mitte ist. Abgesehen von mir, auch Verhalten, wo ich denke, es ist nicht der Mitte angemessen. Es passt nicht zur Mitte. Und das macht überhaupt nichts, wenn am Himmelfahrtstag das bei rauskommt, dass wir vor diesem einen stehen, vor diesem, von dem hier die Rede ist, vor dem, der gerechtfertigt ist im Geist, der erschienen ist den Engeln, der aufgenommen ist in die Herrlichkeit und ihm sagen, wir bekennen vor dir, dass wir uns um uns selbst gedreht haben. Reinige uns, vergib uns durch die Barmherzigkeit, mit der du für uns und deine ganze Schöpfung am Kreuz auf Golgatha gedacht hast, gehandelt hast. Und natürlich ist dann natürlich ganz klar, wenn das von 1. Timotheus 3,16 bei uns ankommt, dann kriegen wir können es gar nicht verhindern, ein anderes Weltbild. Sie spüren das doch. Dass dann die großen Worte, die manchmal so verblasst da sind, plötzlich wieder ihre Kraft und ihre Farbe kriegen. Zu begreifen, dass die Herrschaft über diesen Planeten Erde nun wirklich nicht für ihn ein Problem darstellt, ist doch ganz wesentlich zu sehen, allein um ihm wieder die Ehre und den Respekt zu geben. Seien Sie ehrlich mit mir, wie oft sind wir würden das ja nie sagen, aber wie oft sind wir dann doch in so einem Unterstrom skeptisch, ob er das alles hinkriegt, ob er es im Blick hat, ob der gerade so was weiß, was hier gerade so abgeht. Und wenn Sie das jetzt lesen, dann merken Sie, ich würde es von mir her sagen, Andreas, wie albern. Wie albern zu meinen, er käme nicht mit den Größen unserer Zeit klar. Wie albern zu meinen, er könne nicht die Strömung, die geistigen Strömungen dieses Kosmos bis in die berühmten dämonischen Welten hinein nicht im Griff haben. Wie albern, wenn ich ihn sehe, wie er gerecht wird im Geist, erschien den Engeln, aufgenommen die Herrlichkeit. Und wenn ich mich dann so einsortieren darf in diesen großen Strom, der auf diesen Christus zugeht, dann begreife ich diese Perspektive, die uns der Johannes in Offenbarung 4 und 5 gibt. Offenbarung 4 und 5, da finden Sie keinen Strudel mehr. Da ist ausgestrudelt. Da finden Sie keinen Strudel mehr. Sondern wenn Sie das Bild haben, dann haben Sie alles konzentriert, fokussiert auf wen? Auf den Thron. Und wer sitzt auf dem Thron? Das Lamm. Und jetzt wissen Sie mit mir, da geht die Geschichte hin. Und da dürfen Sie sich mit mir einsortieren, immer wieder neu einsortieren. Nicht gezwungen. Gezwungen müssen es andere mal. Aber hier, wir nicht gezwungen. Sondern wir werden rausgeholt aus unseren Strudelexistenzen, werden uns in Erinnerung gebracht und neu gesagt, jetzt Andreas, geh rein diesen Strom, wo es nur um eine Person geht, nur um Jesus. So sind Sie und ich irgendwo im Organismus des Leibes des Christus, so eine letzte Kapillarzelle, irgendwo filigran, kaum mehr zu erkennen. Und es muss das Leben, darf das Leben da hineinwirken. Und letztendlich die letzte Zelle, Sie und ich, sind ein Teil von dem, der auf dem Thron sitzt, dem alle Macht und alles gegeben ist. Und Ihr Sein und mein Sein darf immer mehr von dem einen ganz schlicht bestimmt sein. Herr, ich will von ganzem Herzen, dass die Mitte ist. Ich will von ganzem Herzen, dass die Mitte ist. Ich habe dann zu meinem Ich gefunden. Wenn es einsortiert ist auf diese Mitte, dann ist gut. Und jetzt können Sie meinetwegen ganz am Schluss, aber vorsichtig, dass Sie nicht rückfällig werden. Das für sich persönlich natürlich fruchtbar machen, sagen, so ist gut. Ich werde befreit. Ich kann meine Schuld loswerden. Ich kriege meine Position im großen Strom. Ich höre auf zu strudeln. Ich mache bei dir, bei diesem Gott mit. Und wenn ich in irgendeiner Art und Weise aus deiner Sicht etwas beitragen kann, dann ist es gut. Und wenn du mich nicht meinst einsetzen zu müssen, dann ist es auch gut. Du bist die Mitte. Du bestimmst. Du bestimmst. Dann gilt die berühmte Liedzeile von Terstegen. Du kannst jetzt alles, aller Orten nun erfüllen und nahe sein. Meines armen Herzens Pforten voll von Strudeln stell dich offen, komm herein, komm, du König aller Ehren. Du musst, sollst, darf, kannst auch bei mir einkehren. Ewig in mir, auch in mir, nicht nur da auf dem Thron, sondern auch in mir. Was für ein Wunder. Leb und wohn als in deinem Himmelsthron. Lass mich Teil sein von dieser Mitte, um die sich wirklich alles dreht. Komm, wir beten. Und Herr Jesus Christus, wir wollen es dir in diesen Augenblicken sagen, dass allein durch die paar Minuten, mit denen wir uns mit dir und dieser Wahrheit der Mitte vom 1. Timotheusbrief beschäftigt haben, allein schon unendlich viel Heilvolles in uns geschehen ist. Und darüber beten wir dich an. Danke, dass du wieder für uns in die Mitte gekommen bist. Und ja, wir stehen auch gleichzeitig vor dir und bitten dich an diesem Morgen, dass du uns unsere Strudel verzeihst. So doof, so beschämend, so nebensächlich. Reinige, vergib und hol uns aus dem Gestrudel raus, wieder neu. Und nimm uns mit hinein in diesen großen Strom, der eindeutig auf dich zugeht. Auf den, von dem hier klar gesagt wird, er ist gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und dann bitten wir dich, dass du, wenn du so wieder die Mitte für uns bist, dass du uns dann so einsetzt, bis ins Kleinste tun, wie es dir der Mitte entspricht. Bitte sei so barmherzig durch den in uns wohnenden Geist, dass du uns zeigst, wo der nächste Strudel kommt. Bitte sei so freundlich und bewahr uns vor dem einen anderen Strudel. Wenn wir wieder reinrauschen, dann hol uns möglichst schnell wieder raus. Dass wir Teil werden mit allem, was uns ausmacht, nach Leib, Seele und Geist, Teil werden dieses großen Christusprogramms. Jesus, wir beten dich an, denn du sitzt auf dem Thron zu Rechten des Vaters. Die Himmel aller Himmel dir dienen und wir gehören dazu. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.